Ja, danke Norbert, dass du das Ei mitgenommen hast. Das wäre mir sonst eine ständige Versuchung gewesen. Und ja, esse gerne Eier. Ja, Ostern, ein wunderschönes Fest. Bei Ostern, das ist immer so, hat was mit Aufblühen zu tun, mit Leben. Mit Eiern, das Leben, das Neuentstehende, es ist eigentlich nur was Schönes. Ostern ist nur schön. Super. Und die Geschichten sind alle so schön. Zur Auferstehung. Jesus ist auferstanden, das heißt ja, er ist nicht im Tod geblieben. Du hast es so gesagt, du hast kein leeres Grab gefunden irgendwo im Vorgarten. Ja, eins reicht, ein leeres Grab. Ja, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist aufgefahren zum Himmel, zum himmlischen Vater, er sitzt zur Rechten Gottes, so heißt es in der Bibel. Ja, Ostern. Ich habe einen Text mitgebracht, einen Ostertext, was heißt mitgebracht? Da steht in der Bibel drin, ne? Ich habe mir den nach Luther mal abgedruckt. Normal lese ich eine andere, aber nach Luther. Ich finde den sehr schön nach Luther. Der steht im Evangelium von Johannes im 20. Kapitel, Vers 24 bis 31. Und wer meinen Status hier beobachtet, der hat schon die richtige Fliese dazu gesehen, um was es geht. Nämlich um Thomas. Deswegen habe ich den Thomas heute so oft erwähnt, so oft Thomas gesagt. Thomas, ihr kennt Thomas, ihr kennt die Geschichte von Thomas? Thomas, der Zweifler, der nicht glauben kann, nicht glauben will eigentlich. Thomas, ich lese uns erstmal den Bibeltext vor. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also bei den Jüngern. Jesus ist den Jüngern erschienen. So, muss ich noch dazu sagen. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Wo kommt Jesus? Als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Und spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann kommen wir so 2 Verse zum Schluss, gehe ich nicht groß drauf an, aber ich lese trotzdem mal. Noch viele andere Zeichen tat Jesus von seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Soweit. Das ist Thomas, das ist die Thomas-Geschichte. Ich bete nochmal kurz. Lieber Jesus Christus, hab ganz, ganz herzlich Dank, dass du auferstanden bist. Und hab herzlich Dank, dass du dem Thomas erschienen bist und dass du ihn angesprochen hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt auch in diesem Gottesdienst immer wieder ansprichst und ja, ganz persönlich wirst mit jedem Einzelnen. Wir wollen hören auf dich und wir sind offen auf dein Reden. Amen. Thomas, ich habe es ja gerade schon gesagt, Thomas ist der Zweifler. Das ist so bekannt, so kennt man so, wenn man Thomas sagt, der Zweifler. Ja, ich habe es hier gerade gelesen. Wenn ich nicht, ja dann. Kann ich nicht glauben, will ich nicht glauben. Der Zweifler, einer von den 12 Aposteln. Zu einigen Aposteln findet man eine ganze Menge in der Bibel. Das wären zum Beispiel Petrus. Da findet man 1000 Geschichten. Und den Apostel Johannes, da findet man auch ganz viele Geschichten. Zu manchen findet man gar keine Geschichten, gibt es gar nichts. Da gibt es nur die Erwähnung des Namens. Und zu manchen, zu denen gehört Thomas, da gibt es ein paar Geschichten dazu, also ein paar Begebenheiten, wo er auftaucht. Ein paar wenige, auch Thomas. Oh, Johannes, klar. Johannes, das ist so ein junger Mann gewesen. Dynamisch. So ein bisschen, der Jesus lieb hatte, den Jesus lieb hatte, der an seiner Seite lag, so ein bisschen, diese sanfte Art. Der ist sympathisch. Da denkt man sich gerne, oh, so wie so ein Johannes, das könnte so ein Vorbild für mich sein. Oder ein Petrus, so einer richtig hier, so ein immer vorneweg. Und er doch vielleicht auch ein bisschen klein. Und das ist auch ein tolles Vorbild für mich. Den nehme ich mir gerne. Aber ich frage euch mal, wer von euch nimmt sich denn Thomas als Vorbild? Gibt es da jemanden, der sagt, oh ja, also Thomas, das ist so, da würde ich meine Hand heben. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ich denke, das sind eher die wenigsten, die das sagen würden. Das war so ein Zweifler, der konnte nicht, der wollte nicht glauben und so. Der Petrus, der war immer, ja klar, Jesus, und ich gehe mit aufs Wasser und dann klappt das auch und da finden wir cool. Und nachher verleugnet er ihn dann auch mal. Da kennen wir ja auch von uns, wir sind ja auch nicht so toll. Und das ist so ganz sympathisch. Aber Thomas hat kein gutes Image. Und ich will euch dieses Image so ein bisschen aufbessern heute, weil so schlecht kommt er gar nicht weg. Ne? Seid gespannt. Thomas wird in außerbiblischen Schriften, also nachbiblischen Schriften, als der Apostel Syriens bezeichnet. Oh, der hat in Syrien missioniert und in Syrien sind die Gemeinden entstanden, durch den Thomas. Stimmt, ne? Ja? Manche sagen so, er ist bis nach Indien gekommen. So? Nur der Zweifler ist er gar nicht. Thomas, irgendwie kommt er trotzdem, weil er so tolle Sachen nachher geleistet hat, nicht gut weg. Meine Meinung, so sehe ich das immer wieder. Aber dieses Urteil ist zu schnell. Zu einfach, zu simpel, zu voreingenommen, ist vielleicht zu sehr wie eine Schublade. Schublade raus, Thomas Schublade, der Zweifler, der nicht glauben kann, aus welchen Gründen auch immer, intellektuell oder weil er einfach so ein schwermütiger Mensch ist, Schublade zu. Wir gucken uns den Thomas jetzt gleich mal ein bisschen näher an. Über Zweifel habe ich schon mal gepredigt. Deswegen werde ich über Zweifel heute nichts sagen. Wer was über Zweifel hören will, der geht da hinten zum Thorsten. Du sitzt da an der richtigen Stelle und du kannst da die Predigt raussuchen. Das ist ein paar Jahre her. Könnt ihr euch die mitnehmen. Auch heute geht es um was anderes. Wer war eigentlich dieser Thomas? Es gibt insgesamt sechs Stellen in der Bibel, wo Thomas erwähnt wird. 3 Bibelstellen, da ist es so eine Aufzählung von den Aposteln. Also Petrus und Johannes und Jakobus und Nathanael und Andreas und Thomas und Judas. Da kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, weiß man nur, er war einer von den 12 Aposteln. 3 Stellen. Bleiben noch wie viel übrig? Noch 3. Die 3 Stellen werde ich ganz kurz euch vorstellen. Kapitel 11, die stehen übrigens alle im Johannesevangelium. Kapitel 11, Lazarus. Ein Freund von Jesus ist gestorben. Und Jesus wartet, also die wartet noch zwei Tage, redet mit seinen Jüngern, erzählt von seinem eigenen Tod und dass Lazarus dann, wenn er stirbt, dann auch auferstehen wird, dass er Hoffnung hat, dass er dann leben wird. Und die Jünger verstehen gar nichts. Und Lazarus versteht auch nichts. Und er resigniert und sagt, du redest nur vom Tod? Oh komm, dann gehen wir nach Jerusalem halt und dann sterben wir alle. Ihr könnt das nachlesen, Kapitel 11, im Johannesevangelium. Es ist so einer, so ein Schwermütiger, der lässt sich sofort so sacken und so melancholisch und Trauerfützler habe ich mir aufgeschrieben, wer den Begriff kennt. Melancholiker, wie er im Buch steht. Es hat keinen Sinn, lass uns auch sterben. Das ist das erste Mal, also melancholisch. Das zweite Mal taucht in Kapitel 14 auf. Jesus am Vorabend vor seinem Tod, das ist da, das Abendmahl, das Passamahl zusammen gefeiert haben. Jesus redet sehr viel mit seinen Jüngern und erzählt sehr viel. Er erzählt von seinem Tod wieder. Von seinem bevorstehenden Tod, dass er zum himmlischen Vater gehen wird, dass er auferstehen wird, dann zum himmlischen Vater gehen wird, dass er alles vorbereiten wird für alle die, die dann auch sterben werden, für alle was vorbereiten, einen Weg zu Gott bringen, zum himmlischen Vater. Und Thomas sagt, du machst einen Weg? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was meinst du? Weg kenne ich nicht. Nichts verstanden. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Original Bibeltext. Dabei redet Jesus die ganze Zeit von seinem Tod. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Er redet, ich sterbe, ich gehe ans Kreuz, ich sterbe und werde. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Was ist denn? Wir verstehen nichts. Völlig unverständlich, dieser Mensch. Also, wir haben gelernt, in der ersten Stelle kommt er als Melancholiker rüber, in der zweiten Stelle als, ich verstehe nichts. Und die dritte Stelle ist unsere Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, die Bibelstelle. Dieser Zweifler, unser Text. Thomas, der nicht glauben will, der nicht glauben kann. Thomas, der seinen Freunden nicht glaubt. Wie soll er auch seinen Freunden glauben, die ihm erzählen, oh, Jesus ist auferstanden, er war letztens bei uns. Wir haben ihn gesehen, du warst ja nicht dabei. Er ist ja mitten in den Raum eingetreten. Was für eine fantastische Geschichte. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wer würde das von uns eigentlich glauben? Ist einer gestorben? Dann ist er tot. Das ist eigentlich ziemlich normal, wenn man das nicht sofort glaubt, oder? Würden wir nicht genauso sein? Thomas, der Melancholiker, Schwarzseher, Nichtversteher, der Zweifler. An dieser Stelle meiner Vorbereitung gehen wir in meinen Workshop. Ihr habt es ja vorhin gesehen hier. Hilfe, ich kann die Bibel nicht verstehen. Da ging mir so durch den Kopf. Und da will ich noch mal ein bisschen Werbung für machen. Ne? In 10 Tagen etwa. Ich glaube, 10 Tage sind es nur so. Ne? 2 Abende. Also wenn einer Probleme hat mit, ich verstehe das in der Bibel nicht. Das ist so kompliziert. Da werde ich so ein paar Hilfsmittel geben, an die Hand geben. Sie eingeladen. Also ich denke, ich habe für die Leute etwas, die noch überhaupt nie in der Bibel gelesen haben. Und ich habe auch für die Leute, die schon 40 Jahre in der Bibel gelesen haben, noch länger was. Und man sagt, oh, das ist sehr interessant, so könnte man das auch. Okay, wie komme ich da drauf? Eine Sache nämlich, ich wollte ja noch ein bisschen mehr erklären. Ich wurde jetzt gefragt, für wen ist das für alle? Ja, egal, ob du ganz weit vom Glauben noch gar nichts hast und denkst, oh, wäre mal ganz interessant, ist ein altes Buch. Aber auch für die, die schon ewig dabei sind. Muss ich an beiden Abenden teilnehmen? Nö, musst du nicht. Das baut nicht unbedingt aufeinander auf. Manchmal ist es gut, wenn man mehr Werkzeuge in seinem Koffer hat, aber wenn nicht, dann ist auch okay. Also muss nicht am Weiden teilnehmen. Das, jeder ist eingeladen. So, da kam die Frage, muss ich Bibel und Schreibzeug mitbringen? Sage ich, ja klar, mach doch. Schaden tut das nicht. Es schadet auch nicht, wenn man im Gottesdienst eine Bibel dabei hat. Ne? Aber ich werde euch immer wieder hier so, das habe ich wirklich vor, ich mache das ja sonst nicht, aber ich habe es wirklich vor, hier so immer was anzuwerfen. Also Hartmut, du musst auch dabei sein. Ne? Sonst habe ich meine Probleme. Ich versuche es, ansonsten gibt es was auf Papier. Nein, also braucht man nicht unbedingt, aber Schaden tut es nicht. Ne? Auf gar keinen Fall. Und wenn man sich was aufschreiben will, es gibt den einen und anderen, der schreibt auch mal während der Predigt mal was auf. Das ist auch mal, ist nie verkehrt. Okay. Ein Werkzeug gebe ich euch jetzt schon mal an die Hand. Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das Werkzeug heißt, lest den Zusammenhang. Der Uwe nickt. Sehr, sehr wichtig. Lest immer den Zusammenhang. Nicht nur die eine Geschichte, lest mir einen Vers davor. 5 Verse davor, 10 Verse, das ganze Kapitel davor. Manchmal auch mehrere Kapitel davor und danach. Man versteht manches besser. Ich will euch das demonstrieren. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Johannes Evangelium Kapitel 20. Ich habe ja ein paar Verse gelesen. Da gibt es Verse davor. Die gehen folgendermaßen. Ich könnte sie vorlesen, aber es dauert zu lange. Ich versuche mich kurz zu fassen. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Maria Magdalena, das ist eine Frau, die mit Jesus mitgegangen ist, eine Art Jüngerin. Jetzt nicht keine Apostelfrau, sondern eine, die mit Jesus mitgegangen ist. Da gab es eine ganze Reihe. Es gibt die 12 Apostel, die auch Jünger genannt werden oder umgekehrt. Es gibt aber auch einen Kreis darüber hinaus. Na, zählte die Maria Magdalena dazu. So, die kommen zum Grab und sieht, ah, leer, der Stein ist weg. Da war wahrscheinlich wie so ein Mühlenstein, so kann man das sagen. Also so ein, der Stein ist weg, ja. Habt ihr schon mal einen Stein bewegt? Also in der Corona-Zeit habe ich der Uli hat mir mal so einen Stein gebracht und der Jan, der war nicht groß, der war so. Brutal schwer. Haben wir den Berg runterkollern lassen? Oder? Dann habe ich gemerkt, der muss eigentlich so 1 Meter wieder hoch. Das ist nicht schön. Steine sind, also gewaltig schwer. Also auf Worte aufpassen. Wirklich gewaltig schwer, Stein. Also wie ist das so, wenn wir so ein Grab, ja, da ist ja so ein Eingang, kann man sich wie so eine Tür, vielleicht eine kleinere Tür vorstellen. Wenn da ein Stein davor liegt, den kann man nicht weg. Das wird wahrscheinlich so eine Art Mühlstein gewesen sein, ne? Kann man da so wegrollen. Das geht. Also so kann man sich das vorstellen. Maria Magdalena kommt da hin zu diesem Grab, sieht, der Stein ist weggerollt. Denke, oh, die haben Jesus geklaut, den Leichnam geklaut. Rennt zurück zu den Jüngern, zu den 12 beziehungsweise 11, einer ist gestorben, der Judas, der ihn verraten hat. Die hören das. Petrus, Johannes, der eine ist jung, der andere ist älter, gehen los, laufen los. Der Jüngere ist schneller, klar, die Jüngeren haben mehr Power als die Älteren. Der Johannes ist der Jüngere, ist als erstes beim Grab, guckt rein, leer. Dann kommt Petrus, guckt rein, geht rein und sieht, oh, da sind ja alle die Tücher, in die Leichnam eingewickelt war, alles schön sauber aufgebahrt. Leer, weg. Sie gehen zurück. Maria Magdalena kommt wieder, weint, ist am Grab und er sieht da drinnen Engel im Grab. 2, ein am Fußende, ein am Kopfende. Wen suchst du? Ja, mein Herr, der Jesus. Habt ihr ihn weggetan? Er kennt nicht mal, dass das Engel waren. dreht sie sich um, sieht sie jemanden da stehen, ist es Jesus? Er kennt ihn gar nicht. Denkt, oh, ist ein Gärtner. Wo hast du ihn hingepackt? Hast du ihn weggetragen? Und Jesus redet sie an und da erkennt sie ihn. Schickt sie zurück zu den Jüngern. Die gehen zurück zu den Jüngern, erzählen es. Naja. Dann kommt Jesus an einem Tag mitten rein und sagt, fürchtet euch nicht. Seht her, meine Male, Nägelmale. Und da erkennen sie ihn dann. Erst haben sie ihn auch nicht erkannt. Thomas ist nicht dabei. Und dann kommt die Geschichte mit dem Thomas. Habt ihr gut aufgepasst? Habt ihr was verstanden? Keiner von denen hat Jesus wirklich erkannt. Erst als Jesus sich zu erkennen gab oder sie angesprochen hat. Also nicht nur Thomas ist dieser Zweifler, die anderen haben genauso wenig auf dem Schirm gehabt. Ganz genauso wenig. Auch ein Petrus nicht, der immer so hochgehoben wird und der nachher dann der erste Bischof da in Rom und Papst und was weiß ich was alles sein soll. Nein, auch er hat es nicht verstanden. Keiner glaubt am Anfang. Alle müssen erst da drauf gestoßen werden. Ist Thomas wirklich der große Zweifler, viel ungläubiger als die anderen Jünger? Eigentlich nicht. Und je den Thomas dann so hinzustellen als einen, der so, naja, das ist der Zweifler. Der hat sowieso Zweifel, aus welchen Gründen auch immer, weil er melancholisch ist, weil er sowieso alles schwarz sieht, weil er vielleicht irgendwelche Probleme hat oder wie auch immer. Nee, das ist eigentlich nicht gerecht. Die anderen sind genauso wenig, haben genauso wenig verstanden. Und dann am Ende unseres Textes steht dieser schöne Satz, und das ist eigentlich der Kernsatz. Da steht, und er sagt er zu Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wer ist das denn? Von wem redet Jesus denn jetzt? Von uns. Von dir, von mir. Ich habe Jesus niemals gesehen. Und ich glaube trotzdem. Und es ist so schön, wenn du das auch, kannst du sagen, oh cool, das ist ein Satz für mich. Was steht da? Selig, glückselig. Das ist so wie alle himmlische Wonne für dich, wenn du glauben kannst. Schön. Das ist unser Satz. Manchmal denken wir ja, wir müssten Jesus mal sehen. Dann könnten wir endlich glauben. Wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann ist alles ein bisschen schwierig. Nee, du wirst ihn wahrscheinlich nicht sehen. Ich denke schon, dass er sich zu erkennen geben kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch macht, aber er wird nicht mehr so erscheinen wie damals. Das nicht. Aber wie schön ist doch dieser Satz, wenn du doch glauben kannst, dann bist du selig. Glücklich. Das ist das Erste. Noch ein weiteres. Jesus zeigt erst den Jüngern und dann später dem Thomas seine Nägelmale in den Händen. Wo die immer waren, weiß ich jetzt nicht. Ist egal. Ich habe mir gedacht, er zeigt ihnen nicht den Vogel. Was seid ihr so blöd? Habt ihr es noch nicht endlich mal verstanden? Jetzt sind wir 3 Jahre miteinander unterwegs. Oder 2, oder man weiß es nicht so 100%. Jetzt so lange und du hast dieses eine Wunder gesehen und dann ist das Töchterchen von Jairus auf. Und das und ihr habt dieses Speisewunder gesehen und ihr habt da Totenauferweckung und was weiß ich was alles gesehen. Reicht das denn nicht endlich mal? Er könnte den Vogel zeigen, also ja, ihr habt sie doch nicht alle. Ich habe das so oft gesagt. Und ich habe, bevor ich nach Jerusalem ging, euch mehrmals gesagt, dreimal. Und dann nachher an dem letzten Tag noch etliche Male. Ich gehe nach Jerusalem, um zu sterben und aufzufahren zum himmlischen Vater. Jesus zeigt nicht den Vogel. Er zeigt auch nicht den Mittelfinger. Und er zeigt auch nicht die Faust. Jesus zeigt seine Nägelmale. Darauf kommt es an. Seht ihr? Glaubt ihr endlich? Schaut her. Zum Thomas, du kannst es gerne reinlegen in deine Hand. Er macht es gar nicht. Er ist dann schon überwältigt. Wir würden schnell sagen, das ist doch klar, er zeigt seine Liebe, zeigt Jesus den Jüngern. Ja. Ich glaube, er zeigt ihnen noch etwas anderes. Noch eine weitere Antwort habe ich. Und das ist dann der zweite Teil der Predigt, aber der ist ein bisschen kürzer. Nachdem Jesus sich seinen Jüngern gezeigt, ich habe das nicht gelesen, habe das ja nur erzählt, seinen Jüngern gezeigt hatte, den Zehn, ohne den Thomas, dann erzählen die Zehn das dem Thomas, ja, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, wir haben die Nägelmale gesehen. Dem Thomas, dem der sowieso Probleme hat zu glauben, dem, der sowieso schwermütig ist. Da wartet Jesus dann noch 8 Tage. Ist das nicht komisch? Was ist das denn? Normalerweise, also ich würde dann sagen, ja, ich habe ja die Macht, so, oder? Ja, komm, dann, wo ist er denn jetzt, der Thomas? Dann gehe ich mal schnell zu dem hin. Der muss ja jetzt nicht so, nein. Er darf ruhig mal ein bisschen in Jesus hat seine, Gott überhaupt hat seine Zeit. Das ist nicht unbedingt unsere Zeit oder die Zeit, die wir denken, die gut wäre für uns. Nein, Gott hat seine Zeit. Mit mir hat er seine Zeit, mit dir hat er seine Zeit, mit euch hat er seine Zeit, mit unserer Gemeinde hat er seine Zeit. Seine Zeit ist oft ganz anders als unsere. Was mich sehr berührt hat, war bei der Vorbereitung folgender Vers. Ich bin mal gespannt, ob er euch auch berührt. Vers 24. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Keiner? Mich hat er berührt. Thomas, einer der 12, der Zwilling genannt, ist ein interessanter Vers. Da steht so in so einem Nebensatz, der Zwilling genannt wird. Der Zwilling genannt wird? Hä? Warum steht da, der Zwilling genannt wird? Ein Zwilling kennen wir alle. In einer Gemeinde gibt es ja auch Zwillinge. Jeder kennt Zwillinge, weiß, was Zwillinge sind. Die sind meistens, tauchen die so zusammen auf, bis zum gewissen Alter. Und dann nicht mehr so. Aber sie sind irgendwie, ja, das ist so ein Ei wie das andere. Bei manchen hier, bei den Kleinen, hier, wo ist er hier? Euren Kleinen, ja, hier, euren Kleinen. Ich suche. Ich kann die nie auseinanderhalten, ne? Ich weiß nicht, ich weiß, wie sie heißen, aber ich weiß nicht, wer ist. Zwillinge. Zwillinge sind doch immer so gleich. Müsste Jesus da nicht eigentlich auch sich dem Zwillingsgeschwister zeigen? Thomas und sein Zwillingsgeschwister, ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, weiß man nicht. Thomas wird von Gott erwählt. Von dem anderen wissen wir nichts oder der anderen. Es ist dieser Gedanke, der schon im Psalmist David gesagt hat, als er spricht, ich bin dein von Mutterleib an. Oder du hast mich erkannt und geliebt, als ich noch nicht geboren ward. Was heißt das? Schon als es noch nicht sichtbar war. Gott hat auserwählt. Auserwählt. Die Erwählung, wir reden nicht gerne über Erwählung. Ja, der Mensch ist erwählt. Der zum Glauben kommt, ist erwählt. Tatsächlich. Zwei arbeiten auf dem Felde, einer wird genommen, der andere bleibt. Warum? Warum ich eigentlich? Ich habe mich das oft gefragt. Ich bin der Einzige bei mir in der Familie, in dem ganzen Verwandtenkreis, der an Jesus Christus glaubt. Meine Mutter hatte 5 Geschwister, mein Vater hatte 3 Geschwister mit Anhang und allem. Das ist eine große Gruppe. Ich bin der Einzige, der an Jesus glaubt. Warum? Ich bin nicht schöner. Ich bin nicht klüger. Ich bin nicht netter. Ich bin, ja, vielleicht schon. Nein. Nein, ich bin nicht was. Warum? Ich habe mich das wirklich ganz oft gefragt. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird auch noch einer, kommt noch einer zum Glauben. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Manche sind schon gestorben. Ich weiß es nicht. Warum bist du erwählt? Warum bist du zum Glauben gekommen? Weißt du das? Nein, wir wissen das nicht. Es ist Gottes Erwählung. Ich habe mir das so gedacht, also wir reden nicht gerne über Erwählung, weil das ja so heißt, ja, wenn ich erwählt bin, ja, dann brauche ich ja nichts tun. Ich habe mir gedacht, das ist so wie, pass auf, ich bringe auch was mit, wie eine Münze. Ich habe mir extra die Größe, die ich habe, rausgesucht, damit ihr die alle seht. Also nicht so ein 1-Cent-Stück. 5 Mark. Das sind noch gute deutsche Mark, sind das noch. Die waren noch größer, die Stücke. Die 2 Seiten. Auf der einen Seite steht, du bist erwählt. Wow, schön. Die andere Seite, was steht da? Nun entscheide dich auch und fang an zu glauben. Das eine ohne das andere geht nicht. Es ist beides. Wir können manche Dinge nicht gleichzeitig denken. Dass ich zum Glauben kommen muss, dass ich gefordert bin und dass Gott mich erwählt hat. Ich kann das nicht übereinander bringen, aber es steht beides in der Bibel drin. So wie so manche Dinge wir nicht erklären können. Die eine Seite und die andere Seite. Warum sage ich das? In der Bibel steht was von Erwählung. Und dieser Thomas, ich habe ihn ja ein bisschen versucht darzustellen, in Kapitel 11 und Kapitel 14, Kapitel 20, er kommt ja wirklich nicht gut weg. Warum erwählt sich Gott so eine Krücke? Warum? Wir wissen es nicht. Es ist Gottes souveränes Handeln. Und manchmal denkst du vielleicht auch von dir, hey, warum Gott hat mich, ich falle immer wieder in die gleiche Schlamassel rein. Und aus diesem Gedankenkreisel komme ich nicht raus. Warum spricht Gott mich an? Ich kann dir das nicht sagen. Aber Gott spricht dich an. Und Gott hat dich vielleicht erwählt. Und nur Glaube ist die andere Seite. Fang an zu glauben. Gott, du weißt es erst, ob du erwählt bist, wenn du die andere Seite getan hast, anfängst zu glauben. Und dann kann dir dieser Satz, ich bin erwählt, so viel Trost geben, so viel Zuversicht geben, so einen Halt geben. Dann sage ich, ja, ich bin in Gottes Händen und ja, er hat mich erwählt, schon als ich noch im Mutterleib war und hat mich schon ausgedacht, und hat mich gewollt und genau so, wie ich geworden bin, ja, okay, es ist, möchte vielleicht, dass ich anders werde, aber ja, ich bin sein Kind. Danke. Das kann sehr, sehr viel Trost geben. Und befreit mich von dieser Last, immer was machen zu müssen. Immer wieder, und ich bin noch nicht so heilig. Nee, ich bin auch nicht heilig. Ich sage das ganz oft, ich bin kein guter Typ. Ich komme vielleicht gut rüber, vielleicht auch nicht. Komme nett rüber, vielleicht auch nicht. Der eine denkt vielleicht auch, das ist ein Spinner, hat einen langen Bart. Aber ich bin, im Herzen bin ich gar nicht so gut. Und wenn du ehrlich bist mit dir, dann wirst du vielleicht auch merken, hey, ich bin auch gar nicht so der Brüller. Ich bin auch nicht so der Überflieger, so der, wo Jesus so stolz drauf sein könnte, Gott so stolz drauf sein. Ich bin nicht so der, wo es so vorangehen könnte mit das Reich Gottes gebaut und wo sich so schöne, fromme Worte sagen kann. Oh. Seien wir doch ehrlich. Guck doch in dich selber rein, dann merkst du das doch, dass du auch nicht so derjenige bist. Und da ist das so schön, diese eine Seite immer zu sehen. Ich bin erwählt. Danke. Und ja, ich glaube, ich gehe los. Und vielleicht werde ich dann auch was tun und nach Syrien gehen und dort der Apostel werden. Naja, gut, das war der Thomas. Ja, aber ich will das nochmal sagen, etwas für Gott dann auch tun können. Okay, soweit meine Gedanken. Ja, und Thomas, damit habe ich noch aufgeschrieben, Thomas ist der Einzige von all denen, denen Jesus begegnet ist, der nachher ein Bekenntnis hat. Maria Magdalena? Nix. 10 Jünger? Nix. Und so ein krummeliger Thomas, Entschuldigung, Thomas, und Thomas, der hat dieses wunderbare Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott ist der Einzige. Okay. Amen.